Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6. Podcast.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 25. August 2010. Heute mit folgenden Themen: Zankapfel Zivildienst. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates fordert die Wiedereinführung der Gewissensprüfung. Der neu gegründete Verband Ziviva will den Zivildienst für alle öffnen. Sklaverei in Mauretanien. Auch im 21. Jahrhundert werden weiterhin Menschen als kostenlose Arbeitskräfte gehalten. Und in unserer Serie über die Berner Reitschule, wir schauen in die Kochtöpfe des Reitschulrestaurants Sous le Pont. Am Mikrofon ist der Michael Spahr. Es ist wunderbar, seid ihr dabei.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu den Kurznachrichten mit Cheyenne McKay.
In den überschwemmten Gebieten in Pakistan können über 800.000 Menschen nur über den Luftweg zu Hilfslieferungen kommen. Es seien mindestens 40 Schwerlasthubschrauber nötig, um die große Zahl der Menschen mit lebensrettenden Hilfsgütern zu versorgen, sagte ein Vertreter vom Welternährungsprogramm. Diese Überschwemmungen stellten die UNO vor beispiellose logistische Herausforderungen, sagte der UNO-Vize-Generalsekretär für humanitäre Angelegenheiten und die Koordinierung von Nothilfe. Die Überschwemmungen haben Ende Juli begonnen. In Pakistan sind davon 20 Millionen Menschen betroffen, 5 Millionen Menschen verloren ihre Häuser und 1500 Menschen starben. Ein US-Gericht hat die staatliche Förderung der Forschung an embryonalen Stammzellen gestoppt. Die US-Regierung will diese Entscheidung nun anfechten. Das Justizministerium werde Berufung einlegen, sagte die Ministeriumssprecherin. Die Regierung werde zudem beantragen, dass die Umsetzung des Gerichtsentscheides ausgesetzt werde, solange das Berufungsverfahren laufe. Ein Gericht hatte per Eilentscheid die staatliche Förderung der Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen vorläufig gestoppt. US-Präsident Barack Obama hatte vergangenes Jahr ein von seinem Vorgänger Bush erlassenes Verbot der staatlichen Förderung aufgehoben. Die Initiative für die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Schweiz wurde zurückgezogen. Dies teilten die Initianten auf ihrer Webseite mit. Über die Gründe schweigen sie sich aber aus. Allerdings listen sie 7 Gründe auf, warum sie nach wie vor für die Todesstrafe in der Schweiz sind. Der Rechtsstaat stehe auf der Seite der Täter. Der Untersuchungsbericht werde rund um die Aussagen des Täters gemacht und die Hinterbliebenen seien im Prozess nur als Zuschauer dabei, so die Kritikpunkte. Die Mitglieder des Initiativkomitees stammen laut ihren eigenen Angaben aus dem Umfeld eines Opfers. Die Initiative sei das Einzige gewesen, was sie rechtlich hätten tun können, um sich Gehör zu verschaffen. Die Initiative forderte die Todesstrafe für Personen, die in Kombination mit einer sexuellen Handlung mit einem Kind, sexueller Nötigung oder Vergewaltigung, eine vorsätzliche Tötung oder einen Mord begehen. Die Bundeskanzlei hat bei der Vorprüfung der Initiative keine formalen Hindernisse identifiziert. Die Ankündigung der Initiative war letzte Woche auf breite Ablehnung gestoßen. Die meisten Politiker kritisierten das Begehren. Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus, EKR, ist gegen das Kopftuchverbot im Kanton St. Gallen. Anfang August hatte der St. Galler Entziehungsrat den Schulen im Kanton in einem Kreisschreiben empfohlen, das Tragen von Kopftüchern und anderen Kopfbedeckungen in der Schule zu verbieten. Die EKR ist der Meinung, dass das Kopftuchverbot eine Sondermaßnahme gegenüber einzelnen Religionen darstelle und damit das Rechtsgleichheitsgebot bezüglich der Religionsausübung verletze. Dass der Kanton St. Gallen mit dem Verbot Integrationsbemühungen machen wolle, gilt für die EKR nicht. Sie sieht das Verbot vom Kopftuch an St. Galler Schulen als integrationshindernd. Das Ansinnen schaffe mehr Probleme, als es löse, ist die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus überzeugt. Denn der Vorschlag aus St. Gallen könne eine gesamtschweizerische Signalwirkung haben und dürfe sich deswegen nicht etablieren, so die EKR. Der Orange Award zur Förderung des interkulturellen Dialoges von UNICEF geht dieses Jahr an das Projekt «Schenk mir eine Geschichte». Das Projekt des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien fördert die Sprach- und Leseentwicklung von zweisprachig aufgewachsenen Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren und unterstützt ihre Eltern in der Integration. Der UNICEF Orange Award wurde zum 5. Mal vergeben und ist mit 30.000 Franken dotiert. Und noch der Blick aufs Wetter. Heute bleibt es bei bis zu 23 Grad recht sonnig. Morgen wird es mit viel Sonne sommerlich warm bei 28 Grad. In der Nacht auf Freitag ziehen Regenschauer und Gewitter auf und der Freitag zeigt sich dann bei 23 Grad meistens grau und nass. Am Samstag ist es voraussichtlich veränderlich bei um die 19 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Beitrag. Die obligatorische Gewissensprüfung für Zivildienstleistende soll wieder eingeführt werden. Das beantragte die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates SIK gestern beim Parlament. 1,5 Jahre ist es her, dass die Gewissensprüfung offiziell abgeschafft wurde. Seither erlebt der Zivildienst einen beispiellosen Boom. Dass dies auch so bleibt, dafür will sich der frisch aus der Taufe gehobene Verband Ziviva engagieren. Ein Dachverband mehrerer Zivildienstorganisationen aus allen Sprachregionen. Fernziel des Verbandes ist es weiter, den Zivildienst vom Militärdienst zu entkoppeln und den Zivildienst für alle zu öffnen. Wilma Rall berichtet.
Bereits während seiner Amtszeit als EVP-Nationalrat hat sich Heiner Studer vehement dafür eingesetzt, dass der Zugang zum Zivildienst erleichtert wird. Auf seine Initiative hin wurde im April vor einem Jahr die Gewissensprüfung abgeschafft. Seither müssen Militärdienstpflichtige nicht mehr in einem langwierigen Verfahren begründen, warum sie keinen Armeedienst leisten wollen. Deshalb erhielt Heiner Studer die Anfrage, ob er die Präsidentschaft des Verbandes Ziviva übernehmen würde. Ein neu gegründeter Verband mehrerer Zivildienstorganisationen aus allen Regionen der Schweiz.
Es sind die Zivildienstorganisationen, die sich seit langer Zeit für das Anliegen engagieren, dass der Zivildienst eben auf der Basis des Tatbeweises weiterentwickelt werden kann. Und die zur Überzeugung kamen, es braucht hier ein gemeinsames Sprachrohr, weil es dann glaubhaft ist, dass es auch ernst ist mit dieser Thematik.
Gerade weil die Nachfrage nach Zivildienststellen seit der Abschaffung der Gewissensprüfung sehr stark zugenommen hat, wird nun aber von bürgerlicher Seite eine Schwächung der Armee befürchtet. Gestern forderte die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates die Wiedereinführung der obligatorischen Gewissensprüfung. Der Verband Ziviva aber will gerade die entgegengesetzte Richtung einschlagen.
Die Idee ist, dass nicht nur Männer, die militärdienstpflichtig sind, Zivildienst leisten können, sondern dass er in Zukunft auch geöffnet wird für Leute, die nicht militärdienstpflichtig sind, aber auch für Frauen, dass dieses zivile Engagement eine verstärkte Unterstützung erhält.
Längerfristiges Ziel des Verbandes Ziviva ist es also, den Zivildienst vom Militärdienst zu entkoppeln.
Wir sind nicht da als Gegenstück zum Militärdienst, sondern wir sind eine Alternative, eine zivile Alternative. Und wenn vor allem auch Leute, die nicht militärdienstpflichtig in den Zivildienst gehen können, wird die Gemeinschaft Dienstleistungen auf eine günstige Art erhalten.
In eine ähnliche Richtung, aber noch sehr viel weiter, geht eine vor kurzem lancierte Initiative der XOA, der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee. Sie fordert die Abschaffung der obligatorischen Wehrpflicht. Das heißt, die Milizarmee soll bestehen bleiben, aber es soll in Zukunft nicht mehr möglich sein, jemanden zum Armeedienst zu zwingen. Der Zivildienst soll dabei erhalten bleiben. Auf die Frage, ob die Forderungen des neu gegründeten Verbandes Ziviva in eine ähnliche Richtung gehen, sagt Heiner Studer:
Was den Zivildienst betrifft, ja, aber nicht was die Armee betrifft. Das sind für uns zwei völlig selbstständig zu diskutierende Themen. Wie die Armee, wie die Sicherheitspolitik gestaltet werden kann, das muss politisch entschieden werden. Aber einen Zivildienst, den brauchen wir, wie immer diese Frage geregelt ist.
Der Verband Ziviva meint, ziviles Engagement für die Gesellschaft soll gefördert und nicht behindert werden. Deshalb fordern sie weiter, dass die Einsatzbedingungen für die Zivildienstleistenden verbessert werden.
Zum Beispiel in der Frage, dass längere Einsätze möglich sind. Denn viele Einsatzbetriebe, denen bringt es nur etwas, wenn das nicht einfach Kurzeinsätze sind, bei denen nach einer kurzen Einführung man dann schon bald wieder fertig ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir partnerschaftlich solche Fragen diskutieren. Denn der zivile Einsatz soll ja der Gemeinschaft dienen. Also es ist ein Doppelziel. Wir haben die Gemeinschaft, braucht zivile Einsätze und wir brauchen Menschen, die eben zivile Einsätze leisten.
Sagt Heiner Studer, Altnationalrat und Präsident des neu gegründeten Verbandes Ziviva.
95,6. Rabe Info.
Mauretanien ist selten in den Schlagzeilen. Gerade anlässlich des Tages gegen die Sklaverei, der diese Woche stattfand, lohnt es sich aber, einen genaueren Blick auf das westafrikanische Land zu werfen. Vor 30 Jahren wurde dort die Sklaverei offiziell abgeschafft. Trotzdem arbeiten immer noch unzählige Menschen ohne Bezahlung für Großgrundbesitzer und Angehörige der Oberschicht. Nach einem kurzen Lichtblick werden die Uhren nun wieder rückwärts gedreht. In Sachen Sklaverei blieb hier seit Jahrzehnten alles beim Alten. Anna Flora Schade vom Radio Lora München sprach mit dem Afrika-Spezialisten der Gesellschaft für bedrohte Völker, Ulrich Delius.
Was kann man über Mauretanien sagen? Was arbeiten diese Menschen, die in diesen sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten? Wo und für wen?
Es sind vor allen Dingen Angehörige der schwarzafrikanischen Minderheit, der Haratin, die in ländlichen Regionen leben. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass die irgendwie auf Märkten gehandelt werden oder in Ketten laufen würden. Die Menschen haben einfach über Generationen erlebt, dass sie bei den Geburten ihrer Kinder, diese Kinder dann wieder Sklaven ihres Herrn werden. Und die Eliten des Landes, das sind ja nicht Europäer, sondern es sind Araber oder Berber, die Führungsschicht stellen. Und diese arabische Führungsschicht, die ist eben vor allen Dingen noch immer für diese Menschenrechtsverletzungen verantwortlich.
In was für Arbeitsbereichen werden diese Menschen eingesetzt?
Sie sind Haushälterinnen, müssen Feldarbeit machen. Sie sind zumeist nicht bezahlt oder bekommen eben wirklich nur ein ganz, ganz kleines Taschengeld und haben kaum eine Perspektive, aus dieser Situation herauszukommen. Unsere Partnerorganisationen in Mauretanien bemühen sich, entflohene ehemalige Sklaven juristischen Beistand zu geben, wenn dann ihre Herren versuchen, sie wiederzubekommen. Das ist nämlich eine gängige Praxis, wenn man sich so vorstellt, jemand versucht unterzutauchen, wird dann wiedergefunden und es gibt eine Gegenüberstellung bei der Polizei und dann häufig das Wort dieses Herrn gibt das dann den Ausschlag, sodass keine Ermittlungen angestellt werden, handelt sich dabei um Sklaven oder nicht, sondern der kann ihn einfach wieder mitnehmen.
Die Arbeitsverhältnisse, haben die einen legalen Rahmen, der ausgenutzt wird oder ist das einfach eine illegale Beschäftigungsbasis?
Also grundsätzlich muss man sagen, ist die Sklaverei verboten. Nur da werden ja keine formellen Arbeitsverträge geschlossen, sondern das sind Arbeitsverhältnisse, die seit Jahrzehnten und zum Teil Jahrhunderten so existieren. Deshalb ist das so besonders schwer, weil die Menschen dieses System so verinnerlicht haben, dass sie eben dem und dem Herrn dienen und ihre Eltern das getan haben, ihre Großeltern das getan haben. Und dann findet man sich einfach eben in dieses Schicksal rein.
Sie haben gerade erwähnt, dass 1981 die Sklaverei in Mauretanien offiziell abgeschafft wurde. Hat sich seitdem etwas verändert?
Wir hatten vor ungefähr 2 Jahren einen Regierungschef, der immer wieder darauf hingewiesen hat, wir dürfen die Sklaverei nicht tabuisieren und wir müssen alles tun, um sie zu beenden. Der ist dann aber leider letztes Jahr gestürzt worden. Die Nachfolgeregierung versucht jetzt quasi, die Uhren wieder zurückzustellen zu der Politik, die wir eben auch aus den 80er und 90er Jahren kennen, nämlich der systematischen Verfolgung, Einschüchterung von Menschenrechtlern. Im Falle eines Menschenrechtlers mussten wir feststellen, dass dann also regelrechte Diffamierungskampagnen in den Medien lanciert wurden. Gab es dann Artikel, in denen es hieß, er sei Spion Israels, was in der arabischen Welt natürlich ein enorm schwerwiegender Vorwurf ist. Das Schlimmste war dann eigentlich, dass man über das Internet falsche Gesundheitsgutachten lancierte, in denen ihm unterstellt wurde, geisteskrank zu sein. So ein Phänomen beobachten wir jetzt in Mauretanien, dass es relativ wenige Sklaven gibt, die das auch offen in Frage stellen. Einfach weil sie sagen, ja, ich muss mich da reinfügen. Was habe ich denn für Möglichkeiten? Wenn ich hier versuche, mich aufzulehnen, dann hat das direkt Folgen für mich und meine Familie. Und das ist letztlich das Schlimme. Das ist wirklich so eine breitflächige Praxis über Generationen auch gewesen ist, dass es auch sicherlich wieder mehrere Jahrzehnte dauern wird, bis eben sich auch so eine Veränderung in den Köpfen festsetzt und man diese Tabuisierung der Sklaverei eben auch durchbricht.
Das war Ulrich Delius, Afrika-Referent der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Rabe Info 95,6.
Die Reitschule bietet mehr, so lautet der Slogan zur Abstimmung, die am 26. September in der Stadt Bern ansteht. Für Rabe ein Grund, hinter die Kulissen zu schauen und nachzufragen. Was bietet sie denn mehr, diese alte Reitschule, die heute als alternatives Kulturzentrum genutzt wird? Deshalb macht das Rabe Info einen Rundgang durch das alte Gebäude und besucht jeden Tag einen Raum der Reitschule. Heute sind wir im Restaurant Sous le Pont zu Gast. Dieses befindet sich nicht etwa unter der Brücke, wie der Name vermuten lässt, sondern im ehemaligen Pferdestall. Doch wo einst Pferde ruhten, treffen sich heute Menschen, und wo es einst nach Mist und Heu roch, steigen einem heute wohlriechende Düfte aus der Küche in die Nase. J.N. McKay hat das Restaurant Sous le Pont besucht.
Der Durchgang, gerade wenn man jetzt hier reinkommt, wo gedeckt ist, aber gleich draußen, wo man rauchen kann und nicht nass wird. Es hat ungefähr 10-15 Tische, Holztische mit gemütlichen Stühlen.
Jetzt stehen wir quasi beim Eingang.
Rechts ist die Bar, auf der linken Seite ist die Balustrade, ein leicht erhöhter Teil mit lauschigen Zweiertischchen und ganz geradeaus eine Spinne, wo im Moment auch Tische draufstehen, die dann halt verschwinden, wenn wieder irgendein Konzert ist. Wir haben ungefähr 80 Sitzplätze. Auf das Wochenende stellen wir aber noch mehr Stühle rein, wenn es keinen Platz mehr hat zum Hocken. Dann hocken sie auch auf Bühnenrändern überhaupt. Überall her haben wir ungefähr Platz für 120 Leute. Konzert haben wir auch schon 250 Leute drin gehabt.
Ich bin Janik Spindler und ich bin jetzt seit 3,5 Jahren im Sous le Pont aktiv. Als vor allem Kellner und nebenbei halt mit allen Pflichten, was das kollektive Leben so mit sich bringt, auch noch belangt. Jede Woche eine Sitzung, Preisgestaltung, das Bestellwesen, Putzen, Aufräumen, Programmgestaltung, halt alles, was ihr Beiz irgendwie läuft, müssen wir hier selber organisieren.
Ich heiße Johanna und ich bin seit jetzt 2,5 Jahren im Sous le Pont und ich bin hier im Service tätig. Also es ist eigentlich eine schöne Holzbar, ich habe sie sehr, sehr gerne. Sie ist so ein bisschen gewölbt und hinten dran halt die Bierzapfhanne bei uns sehr wichtig und Kaffeemaschine, die vielen farbigen Flaschen. Ja, wir haben ein Sirupsortiment, das 26 Flaschen beinhalten. Es überfordert immer ein bisschen Gäste. Ja, bei uns kann man so jeglichen Sirup ausprobieren, den man nur will. Ein ganz spezielles Cola, das sehr an Beliebtheit bei uns hat gewonnen, das Premium Cola. Es ist produziert das Hamburger Kollektiv und wird nur an Betriebe rausgegeben, die beispielsweise ihre Leute gut zahlen oder aus einem Kollektiv bestellen wir. Das hat sehr viel Koffein, darum auch unter dem Personal sehr beliebt. Ja, dann haben wir halt Schweizer Bier. Wir achten darauf, was wir sonst für süßes Getränk haben. Der Orangensaft ist Fairtrade und Man hat eben keine Coca-Cola, auch kein Walserwasser.
Ich heiße Lonni, bin seit 2,5 Jahren hier, koche, Service, Unterhalt und zukünftige Wirtin von Ritschen. Heute Abend ist Meeresspätzabend, also es gibt alles aus dem Wasser. Von Muschelsuppe über Karamari-Ringli, über Fisch, normalen Lachs hat es auch noch. Wir kochen eigentlich alle Mittwoch irgendwo aus einem Land, so verschiedene Gerichte nachher. Und immer am letzten Mittwoch im Monat ist Schweizer Spätz. Also die nächste Woche ist der Jura-Spätz. Das Spezielle daran an der Sulapa-Menükarte ist, dass es für alle eigentlich etwas hat. Es hat das Fleischmenü immer, es hat etwas Veganes, etwas Vegetarisch, etwas Kleines, etwas, was schnell geht, etwas so zum Mitnehmen. Also ja, ich finde eigentlich fast alles. Und sie wechseln fast alltag. Schnitzelbrot ist ein grosser Renner und Fladenbrot mit Falafel gefüllt ist ein recht grosser Renner. Und unsere Schnipposauce, die werden am meisten gegessen hier. Wir schauen darauf, dass wir nicht Produkte kaufen von den Multis, so weit es geht. Das ist nicht bei allen Sachen immer möglich. Wir beziehen unser Fleisch aus einem Quartierladen aus der Lorraine. Unser Brot ist von einem kleinen Bäckerstadt. Also wir schauen schon, dass wir ein die kleineren berücksichtigen können und dass wir halt auch schauen, woher das Produkt kommt.
Das Essen war sehr fein und ich finde es gemütlich, da man am Schermen sitzen und räucheln kann. Das ist schon herrlich.
Ich komme gerne zu Sulapon, weil das auch gut im Sommer einer der schönsten Plätze ist in Bern. Man kann hier einfach gemütlich draußen hocken. Der Innenhof von Ritschu ist einfach wirklich schön, wenn es so grün ist und so. Und man trifft immer jemanden. Es ist einfach ein Platz, um sich zu treffen.
Ich trinke hier ein Bier, weil es echt noch chillart ist zum Reden und gemütlich und nicht Leute stören und eine gute Atmosphäre ist. Sulapon, das strahlt noch so ein bisschen etwas anderes aus. Und es hat echt Stil, es ist so ein bisschen heimelig.
Ja, also ich muss sagen, mir gefällt der Platz hier. Es ist wunderschön hier unter dem gedeckten Vordach hier. Und ich muss echt sagen, jetzt gibt es auch mit Ritschu-Initiative und so, muss man bei jeder Gelegenheit die Ritau unterstützen und halt auch mal gehen. Und es ist schon wichtig, dass auch Leute, ich meine eben jetzt nicht der Punk oder so, die hierher kommen, einfach auch fürs Umfeld. Ich habe das Gefühl, es ist gut, wenn man auch sieht, dass in dem Sinn normale Leute da, die ein bisschen auf Mainstream machen und so, aber dass nicht irgendwie nur der Freak kaufen ist, weil das ist genau das, was man halt auch immer sagt. Ich finde es eigentlich cool.
In unserer Reportageserie über die Berner Reitschule besuchen wir morgen das Wohnhaus.
Rabe Info 95,6.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, dem 25. August 2010. Um 18 Uhr wird die Sendung wiederholt. Auf rabe.ch gibt es das Info als Podcast. In der Redaktion waren Wilma Rall, Anna-Flora Schade und Shane McKay. Am Mikrofon der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.